ARD.
Willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke. Ich sitze in Leipzig und mir zugeschaltet ist der Journalist und Publizist Andreas Möller, der in Berlin sitzt. Herr Möller, ich freue mich sehr, dass das alles geklappt hat. Willkommen.
Hallo, Herr Schieke. Ich freue mich auch.
Und wir sprechen über ein Buch von Ihnen, das gerade erschienen ist. Am Rande Berlins lebt die Intelligenz Klein Machno, mein Großvater und die Reklame fürs Volk. Das Buch ist erschienen bei der Friedenauer Presse. Die gehört jetzt zu Matthes und Seitz. Und das ist nicht Ihr erstes Buch. Sie haben schon Dinge vorgelegt. Zum Beispiel haben Sie veröffentlicht in dieser schönen Reihe bei Matthes und Seitz in der Naturkundenreihe ein Buch über die Hechte. Ein Porträt. Und das ist auch ein sanfter Hinweis darauf, dass Sie nicht etwa aus Kleinmachnow sind oder aus Berlin, sondern aus Rostock stammen. Ein schöner Zufall, ich nämlich auch. Das heißt, Sie sind dann im Laufe Ihres Lebens aber irgendwie mit Kleinmachnow in Berührung gekommen. Und das hängt mit Ihrem Großvater zusammen, dessen Biografie Sie nachzeichnen. Von der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis in die DDR. Und bevor wir hier ins Detail gehen, vielleicht eine Frage, die in unserer Redaktion aufgetaucht ist, als ich nämlich dieses Projekt vorgestellt habe. Da haben mich dann gleich Leute gefragt, ist ja seltsam und auffällig, dass so oft Enkel über ihre Großväter schreiben. Sozusagen nicht über die Väter, sondern immer diese Generation überspringen. Können Sie sich eigentlich erklären, warum sowas so oft auftaucht, auch unter Publizisten, Autoren, dass man eben auf die Großväter oder auf die Großmütter schaut und dort dann anfängt, Biografien aufzuarbeiten?
Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass es manchmal diesen persönlichen wie einen historischen Abstand braucht, auch zu einem Gegenstand, den man überhaupt als Gegenstand als solchen identifizieren kann. Und ich denke, das kann man nicht, wenn man gewissermaßen vom Herzschlag noch eine Generation dichter dran ist. Ich habe mit meiner Mutter, die Anfang 80 ist, auch darüber gesprochen und sie sagte mir, sie wäre eigentlich nicht in der Lage gewesen, gewissermaßen diese Fragen zu stellen, auch mit diesem sehr nüchternen, manchmal ja archivarischen Blick, den ich auf die Dokumente dort angelegt habe. Also ich denke, manchmal braucht es diesen Abstand einiger Jahre oder Jahrzehnte, um sich dort klar zu werden, worüber man spricht und das auch mit einer gewissen Distanz, trotz aller Nähe, einer gewissen Distanz, um das Ganze dann niederschreiben zu können auch.
Nun haben Sie schon gesagt, historisieren, Archiv, ein Hinweis auch darauf, dass Sie Geschichte studiert haben, Germanistik und Politikwissenschaft in Heidelberg, Rom und Berlin. Dann haben Sie verschiedene Sachen schon als Journalist gemacht. Sie sind jetzt bei einem Unternehmen, so in der Presseabteilung, stelle ich mir vor, ja, der Pressebevollmächtigte. Ja. Und schreiben eben Bücher, habe ich schon erwähnt, dann zu diesem Hechtbuch auch noch zwischen Bullerbü und Tierfabrik, warum wir einen anderen Blick auf die Landwirtschaft brauchen. Das ist ja auch ein sehr imposanter Titel. Nun sind Sie hier aber in die deutsche Geschichte gegangen, tief rein. Und Ihr Großvater, ich habe es schon gesagt, ein Mann, der also über mehrere politische Systeme seiner Arbeit nachgegangen ist, wenn ich das jetzt erstmal so nüchtern sage. Aus welchen Fragen heraus sind Sie dazu gekommen, sein Leben so nachzuzeichnen? Warum gab es sozusagen diesen Punkt, an dem Sie dachten, aha, hier, das ist mein Großvater, da habe ich natürlich Kindheitserlebnisse, Kindheitsbilder vor mir. Aber es gibt etwas, was mich speziell interessiert und was es lohnenswert macht, diese Biografie in einem Buch nachzuzeichnen.
Ich glaube, das Faszinierende ist, dass mein Großvater, anders als Hans Rühmann, Christa Wolf, Walter Janka, berühmte Namen der deutschen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, niemand war, über den es große Wikipedia-Einträge gibt, aber der gerade deshalb aus meiner Sicht sehr viel über die Zeit, das Jahrhundert, auch den Überlebenskampf als freier Künstler, die Selbstbehauptung in zwei Diktaturen verrät. Er ist kein komplett Unbekannter, das muss man vielleicht noch hinzufügen. Er war Werbechef eines der beiden großen Verlagshäuser vor 1933 hier in Berlin, des jüdischen Mosse-Verlages. Hatte sich dann von seiner jüdischen Frau, seiner ersten Frau, der Frau vor meiner Großmutter, aufgrund des 1937 erfolgten Berufsverbots distanziert, scheiden lassen. War dann in einer der neu gegründeten Propagandakompanien an der Ostfront, nicht schreibend wie Henry Nann oder andere bekannte Werner Höfer, sondern auf der grafischen Seite. Und er fand sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser ikonischen Künstlersiedlung ab 1953 Kleinmachnow neu als leitender Grafiker, unter anderem für das Landwirtschaftsministerium der DDR. Daher kommt bei mir auch so ein bisschen biografisch, glaube ich, der Bezug zu solchen Dingen. Und warum man sich mit solchen Dingen beschäftigt, ist nicht, weil man das eigene Leben oder die eigene Familie irgendwie wichtiger findet, im Gegenteil, sondern weil ich gewissermaßen von der Zeit getrieben wurde. Man kann viele Texte im Leben machen, die am Ende vielleicht auch nicht so wichtig sind, und man kann über die Hechte schreiben oder auch über Zander und Karpfen, aber dieses Buch muss ich machen, und es ist auch egal, wie es sich verkauft und wie es, das bin ich für mich, meine Familie und auch meine Kinder, dem bin ich das schuldig. Und wie gesagt, das Archivmaterial, was ich hatte, empfinde ich als so stark und so aussagekräftig, dass das irgendwie wie ein innerer Ruf war.
Ja, da haben Sie schon einiges zusammengetragen, und ich kann jetzt noch dazugeben, dass man über diese beruflichen Dinge Ihres Großvaters auch etwas erfährt, nämlich anhand von Dokumenten, ne, die in dem Buch auch mit reingegeben sind. Das ist sehr schön, man sieht also schön, sozusagen, ja, so grafische Entwürfe Ihres Großvaters, was der so gemacht hat, Buch, Cover, Umschläge, Plakate und solche Dinge, eben seit den 1920er Jahren dann bis in die DDR-Zeit hinein. Da hat er viel fürs Landwirtschaftsministerium so gearbeitet, nicht? Da gibt es so von Kampagnen und so Aufrufe. Also das ist sehr interessant. Man sieht da auch, was da in der Form passiert ist, wie die da gearbeitet haben, mit welchen Schrifttypen er gearbeitet hat. Und Sie haben es schon gesagt, Kleinmachnow, da hat dann Ihr Großvater, Ihre Großmutter dann, da haben die seit 1953 gewohnt. Ich kann mich auch erinnern an dieses Kleinmachnow, da war ich auch als junger Mann und da hatte wirklich immer so ein bisschen so was Lauschiges. Man fühlte immer, das ist hier irgendwie eine andere Welt. Auf der anderen Seite ging ja da auch mittendurch dann eben die Berliner Mauer, nicht? Das heißt, das haben Sie auch erlebt, dann diesen Eindruck.
Absolut.
Ja?
Ja, also ich bin zwar in Rostock aufgewachsen, aber wir waren, ich würde nicht sagen jeden Monat, aber öfter im Jahr bei meinen Großeltern. Meine Mutter stammte aus Kleinmachnow gewissermaßen, also nachdem sie in Mitteldeutschland die ersten 10 Jahre ihres Lebens verbracht hat. Also vielleicht zur Genese, nur um das einzuordnen. Meine Mutter ist 1942 geboren worden, direkt in Berlin, in der Nähe vom Lützowplatz, dort in einem evangelischen Krankenhaus, und dann aufgrund der drohenden Bombardements, mein Großvater war zu dem Zeitpunkt schon an der Front, ist meine Großmutter damals noch mit ihren beiden Töchtern, mein Onkel wurde später geboren, ins Eichsfeld in die Nähe von Worbis, in ein kleines Dorf namens Winzingerode gezogen, und dort hat meine Mutter die ersten 10 Jahre ihres Lebens dort an der Gemeinschaftsschule, wie man sich das vorstellen kann in einer Dorfschule und so weiter, am Fuße der Burg Bodenstein verbracht, bis 1953 die Reise dann wieder zurück Richtung Berlin ging.
Also Eichsfeld ist so eine katholische Insel eigentlich gewesen in der DDR, nicht? So das ganze Eichsfeld, kann man das so sagen eigentlich?
Das kann man so sagen, das ist eine katholische Region gewesen, also unmittelbar an der deutsch-deutschen Grenze damals. Gab nach der Wende auch verschiedene Verfilmungen, die dort in dieser Region angesiedelt sind. Aber das war einfach dem Tatbestand geschuldet, dass meine Großmutter aus Berlin raus musste, und ihre eigenen Eltern waren in Hardexen in der Nähe von Göttingen. Heute würde man sagen, man fährt dort einfach mit dem Auto hin. Das ist ein Katzensprung. Damals war das natürlich eine Weltreise. Aber sie sind dort in einer kleinen Mansardenwohnung unter dem Dach quasi als Flüchtlinge aus Berlin aufgenommen worden. Mein Großvater war nicht lange in Kriegsgefangenschaft, kam dann relativ zeitig zurück nach Kriegsende und begann dort im Dorf Milchkannen zu beschriften, Menschen zu porträtieren, die heute noch mich haben Menschen angesprochen, dort auch in Wohnungen, in Häusern, auch in öffentlichen Einrichtungen hängen teilweise noch die Aquarelle und Grafiken und Skizzen von ihm, die er damals sehr, nicht inflationär, aber doch sehr, sehr produktiv angefertigt hat. Und so spielt die Geschichte also eben nicht nur in Kleinmachnow und dem Rheinland, aus dem er stammt, sondern auch in diesem kleinen Ort, wo auch der Graf, der ursprünglich aus dem Rheinland stammte, wie mein Großvater auch, die letzten Jahre seines Lebens dort verbrachte. Also genau.
Es gibt ja sowieso die Vorstellung, auch immer mal ist es zu lesen, in der DDR gab es eben so diese berühmte, bekannte Nischenkultur. Das heißt, es gab jenseits der großen Zentren, etwa Leipzig, Berlin, dann auch so mit ihren alternativen, auch ein bisschen dissidentischen Szenen, gab es dann auch solche Inseln der Freiheit. Das wird immer mal so angerissen. Kleinmachnow könnte tatsächlich so etwas sein. Sie beschreiben es ja auch, wer da alles war. Niemeyer, also Christa Wolf, vielleicht die bekannteste, aber dann auch so Leute von der DEFA und so, nicht? Da kommen einige Namen zusammen. Mhm. Nun sind wir beide zufälligerweise aus Rostock und ich habe dann auch schon überlegt, ihm auch als ich das gelesen habe, dann über diesen Ort im Eichsfeld, ob das eigentlich so nur auf Rand Berlin beschränkt war, dass es so solche Orte gab, an denen sich vielleicht auch gerade Kultur, Kunstleute getroffen haben, Intellektuelle, und die da so ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht haben, aus dem Bewusstsein heraus, okay, wir haben hier sowieso die Mauer, das Land im Großen ist zu und wir wissen, dass es eine gewisse Zudringlichkeit gibt vom Staat, aber wir schaffen uns hier so unseren eigenen kleinen Humus, würde ich mal sagen, ja, mit Künstlerfesten, das beschreiben Sie auch. Fallen Ihnen da eigentlich noch andere Orte ein?
Ja, also natürlich kennen alle Leute auch von Uwe Tellkamp den Turm über den Weißen Hirsch. Es gibt Orte wie Ahrenshoop auf dem Darß. Aber es ist sehr spezifisch an einzelne Zeitepochen gebunden. Die Zeit meiner Großeltern, um damit zu beginnen, vielleicht habe ich so zwei Perioden, sehe ich da im Hintergrund, ist natürlich eine Zeit, die noch unmittelbar an den Zweiten Weltkrieg anschließt. Also ich habe ein Dokument gefunden zum 100. Todestag Chopins, der ist am 24. August 1949, wird die aus Dessau stammende Pianistin Christine Werner-Heinze eingeladen und es gibt dort sozusagen mit Gesang Etüden, Ballade Nummer 1 in G-Moll und so weiter. Und es wird richtig formell, haben meine Großeltern eine Einladung dazu. Es gibt später ein Beethoven-Konzert und so weiter. Also man zelebriert in gewisser Weise Kultur auch als Hoffnung nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube noch nicht so sehr, dass es eine politische Dimension hat, das kommt später, im Sinne sozusagen einer antisozialistischen Haltung, dass man sich auf die Klassiker bezieht. Ein Thema, was übrigens auch für meinen Großvater ganz prägend sein sollte. Er kam von Goethe und er endete am Ende auch wieder bei Goethe und Bach. Das war sozusagen die Signatur seiner Künstlerbiografie. Sondern es gibt in diesen Orten, geprägt auch häufig durch humanistische Ärzte, wie den legendären Arzt Tübenthal, der auch heute noch ein Name dort in Worbis und in den Kliniken dort im Eichsfeld ist, versucht man sich gewissermaßen an der Kultur auch aufzurichten. Und es gibt am Anfang in der DDR, um das jetzt abzuschließen an dieser Stelle, gibt es den Versuch sozusagen an die deutsche Klassik vor 1933 anzuknüpfen, als Hoffnungssymbol gewissermaßen der Überzeitlichkeit, um die Jahre davor auch ein Stück weit vergessen zu machen und all das, was damit verbunden ist. Und dann gibt es aus meiner Sicht die zweite Phase, die nach dem Mauerbau und der wirklichen Abkühlung auch dieses kulturpolitischen Klimas, infolgedessen auch Christa Wolf ja dann ein Stück weit kalt gestellt wird. Sie zieht ja dann auch, weil sie ein Grundstück hat, aber auch aus anderen Gründen, denke ich, nach Pankow und verlässt Kleinmachnow. Und dort, finde ich, wird der Bezug auf die Klassik und wird sozusagen dieses Milieuhafte, wie Sie es beschrieben haben oder wie das Tellkamp auch beschreibt, durchaus zu einer Geste gegen den Staat. Ich sag mal, in den Ende der 60er Jahre oder 70er Jahre im Westen, sich mit Goethe oder Kleist aufzuhalten, ist old fashioned gewissermaßen, ja. Vor dem Hintergrund sozusagen des Post-68er, der Kulturveränderung, die da sind. Aber in der DDR muss das nicht so sein, sondern der Bezug auf die Klassiker war auch immer die Möglichkeit eines geschützten Raums, aber auch einer impliziten Geste, dass man sozusagen diesen neuen Weg der Kulturpolitik nicht mitgeht. Und es gab diese Inseln, um das abzuschließen, es gab sie im Kleinen, in den Dörfern, und es gab sie vielleicht etwas bekannter wie Kleinmachnow oder Weiße Hirsch. Aber man muss dann im Detail nochmal genau hingucken, woher eigentlich die Traditionen stammten. Und Kleinmachnow war im Vergleich zum Weißen Hirsch natürlich ein junger Ort, hatte nicht die Tradition sozusagen des Dresdner Bürgertums, an das dort gewissermaßen angeknüpft wurde.
Ja, ich verstehe. Also was mir jetzt hier auch ganz wichtig erscheint, nicht, was Sie jetzt genau beschrieben haben, vielleicht gar nicht so in erster Linie, wie man vielleicht jetzt denken würde, dass dort so ein Nest der Dissidenten und des Antisozialistischen war, wie Sie sagen, sondern eher, so habe ich es auch verstanden, so einen Versuch, eine Vorstellung, so eine gewisse Bürgerlichkeit nochmal zu leben, genau mit diesen Dingen, eben mit der Kunst. Also wir erinnern uns sicher beide auch an diese Wohnung, das muss jetzt gar nicht bei Ihrem Großvater gewesen sein, aber so voll mit Büchern und und Schallplatten. Da gab es ja schon auch einiges in der DDR, nicht? Man konnte ja doch da Gesamtausgaben und gerade Klassik oder Jazz und so. Und da gab es so ein bürgerliches Feld. Und genau daran habe ich mich auch erinnert gefühlt, als ich es gelesen habe bei Ihnen.
Ja, das Bürgertum in der DDR, glaube ich, man muss das sozusagen, um niemanden zu verschrecken auch. Bei den Ärzten, bei den Uniprofessoren, mein Großvater war ein bekannter Mann in Kleinmachnow. Mich riefen, als ich die Buchpremiere hatte im Oktober, jemand an, den ich nicht kannte, der Mitte 80 war. Und dann mir erzählte, wie er das Bild meines Großvaters mit Professor Klare vor Augen hat. Die beiden, die jeden Tag spazieren gingen, Zigarre rauchend. Ich glaube auch, weil Herr Klare zu Hause nicht so viel Zigarre rauchen durfte und Ärger mit seiner Frau bekam. Aber das war der legendäre Präsident der Akademie der Wissenschaften der DDR. Und all diese Leute, die sich, ob das Papyrologen, Schriftkünstler, Ibscher, Rodenberg und andere waren, oder eben sozusagen die akademische Klasse, die kamen aus einem gewissen kulturellen Hintergrund, der nicht sozialistisch war, sondern sozusagen in die Zeit, auch von der Sozialisierung her, natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg, andockte. Aber ich glaube schon, dass der Bürgertumsbegriff, wenn wir jetzt komplett gestochen in die Spitze gehen wollen, natürlich ein anderer zu diesem Zeitpunkt ist als in Düsseldorf oder München oder in Hamburg. Es ist einer, der sich sozusagen auch weniger auf einen materiellen Wohlstand und auf eine gewisse Standesritualität dort gründet, sondern der, und deswegen glaube ich, waren Kunst, Kultur, die Schallplatten, die Biermann-Wohnungsbilder, die Sie beschreiben, glaube ich, so unglaublich wichtig. Es ist eine Form von Identität gewesen, die, ich will nicht sagen, in der DDR überwinterte, sondern auch Momente daraus aufnahm, aber die Kunst und Kultur tatsächlich stärker, glaube ich, als das in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt der Fall war, in Bezug auf die Klassiker als eine Art Rettungsanker und als eine Art, ja, Bekenntnis auch sah. Aber ja, das war eben auch eine Botschaft, so etwas zu tun.
Und wenn wir jetzt nochmal auf Ihren Großvater schauen, das ist ja gar nicht so ganz einfach zu verstehen, was mit ihm passiert ist. Er wurde dann selber auch, ja, er wurde auch überwacht von der Staatssicherheit, das beschreiben Sie. Sie haben da die Akten gefunden, Sie können das benennen, obwohl er ja im eigentlichen Sinne, wie wir ja eben gesagt haben, kein Dissident war. So habe ich es verstanden. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Er wird dann jetzt, müssen Sie es nochmal genau sagen, er wird rausgedrängt eigentlich. Ja, warum? Aufgrund politischer Dinge, oder wird er plötzlich sozusagen als ästhetisch veraltet dargestellt? Was passiert da dann mit Ihrem Großvater?
Es ist beides. Es ist in den 60er Jahren und mündet direkt in die Stasi-Überwachung, die er 63, 64 im eigenen Haus erlebt. Nochmal zum Setting her, 61, der Mauerbau. Meine Großeltern wohnen zu dem Zeitpunkt im Kleinmachnower Erlenweg. Die Mauer, ein Haus, dem später Jörg Schönbohm, der Innenminister Brandenburgs, leben wird. Die Mauer geht zu dem Zeitpunkt, ist total runtergekommen, das Haus geht durch den Garten. Meine Großmutter hat am 14. August Geburtstag. Und als, so steht es in den Akten und auch in ihrem Tagebuch, als am 13. August sozusagen die ersten Grenzer kommen, die Mauer wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht gemauert in Kleinmachnow, aber es wurde Stacheldraht ausgerollt, soll sie also zu den Grenzern gesagt haben, meine Herren, morgen habe ich Geburtstag und ich erwarte, dass dieser ganze Unrat bis morgen aufgeräumt ist. Mhm. Ja? Und auf einmal ist Kleinmachnow abgeschnitten vom Rest der Welt. Und dieser Kalender ist etwas, aus meiner Sicht, ein bisschen das Erbe aus der Zeit des Dritten Reiches, des sogenannten Dritten Reiches, dass er sich im Prinzip mit Ansage mit der neuen Kulturpolitik überwarf. Der Hintergrund, es sollte ein Kalender gemacht werden. Er hat für verschiedene VEBs und ist in Oranienburg die Pharmazie gearbeitet und dann den offiziellen Ärztekalender der DDR und er reicht diesen Entwurf ein. Und ich habe die Stelle jetzt vor mir im Buch und es wird fantastisch vom persönlichen Referenten des DDR-Gesundheitsministers im Februar 1962 an ihn geschrieben und er schreibt, eine Durchsicht des von ihnen vorgelegten Entwurfs ergab, dass er in der vorliegenden Form verschiedene ideologische Fehler enthält. Es sind in dem Entwurf idealistisches Gedankengut, skeptizistische Gedankengänge, Ideologien der sogenannten zweiten industriellen Revolution und jetzt kommt eine unserem sozialistischen Aufbau fremde Propaganda spießbürgerlicher Lebensgewohnheiten enthalten. Das ist ganz fantastisch. Ja. Was ist passiert? Er zitiert zu Grafiken, die er selber gemacht hat, Hölderlin, Goethe, Rilke und nicht Johannes Erbecher, Makarenko und so weiter. Und das ist genau dieser Beginn der Kulturwende, von der ich geschrieben habe, also nach anfänglicher Öffnung verschärft sich der Ton auch in der Kulturpolitik Anfang der 60er Jahre nach dem Mauerbau. Und er ist dann draußen und es folgen 2 Jahre Stasi-Überwachung in seinem eigenen Haus. Und eigentlich ist seine Karriere danach in der DDR beendet.
Und wenn ich jetzt nochmal aufs Große und Ganze schaue. Es ist ja auch ein Buch natürlich über die DDR, über ein bestimmtes Lebensmodell in der DDR. Und wir haben ja in den letzten Jahren und bis jetzt erleben wir permanent Debatten. Das ist ja erstaunlich, nicht? Man hat ja den Eindruck, je länger die DDR her ist, umso hitziger werden eigentlich die Debatten und die Modelle, wie man die DDR verstehen könnte. Also in allen extremen Positionen. Die eine sagt eben, die DDR war doch ganz schön. Ja, der nächste Oschmann sagt dann eben, der Tambo Ossi ist sowieso nur eine Erfindung des Westens. Dann kommt jemand wie Ilko Sascha Kowalczuk, der sagt eben, die Ossis haben bis heute nicht begriffen, dass Freiheit auch wehtun kann. Und Sie untersuchen noch einen ganz anderen Typus, nämlich eben so diesen Bürgerlichen, der in die innere Immigration geht, wenn wir das mal sagen. Jetzt am Ende gesehen, haben Sie über Ihren Großvater jetzt noch etwas verstanden, was Sie sozusagen, als Sie das Buch angefangen haben, noch gar nicht gewusst haben? Was war so bei Ihnen da der entscheidende Prozess? Welche Erkenntnisse sind da gekommen?
Das ist eigentlich eine Wahnsinnsfrage und im Grunde hätte sie mir selber einfallen müssen, um am Ende sozusagen vor dem Hintergrund der vor Ihnen genannten Autoren vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine Art Synthese der DDR aus dieser Perspektive zu bilden. Ich glaube, ohne mich jetzt irgendwie dort in diese Richtung Oschmann und so weiter bewegen zu wollen, ich bin also nicht nur landsmannschaftlich, da glaube ich eher bei Steffen Mau, der aus meiner Sicht das sehr viel schlüssigere Modell auch der Gekränktheit und der Verstörtheit abliefert, als Oschmann das tut. Und von der Verholzung eben gewisser Dinge spricht, zu denen man aber stehen sollte. Was Ihre Frage und den Künstlertypus anbelangt, ich habe in der DDR als Kind eines mittelmäßig bekannten Künstlers, aber auch über den Freundeskreis meiner Eltern, ich habe dieses Milieu kennengelernt, gewissermaßen, dass der Akademiker, die sehr häufig eben auch naturwissenschaftlich, mathematisch, naturwissenschaftlich geprägt war, wie alle eigentlich ostdeutschen Eliten, wenn sie nicht Theologen waren, nach der Wiedervereinigung auch. Das ist etwas anderes sicherlich, dieser Bürgertumsbegriff, ich habe es vorhin angerissen, als das in Westdeutschland der Fall war. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Form von Fundament gab, das auch die DDR in positiver Hinsicht überdauert hat, wenn man auch ebenfalls an Joachim Gauck aus Rostock stammt und viele andere, die Kirchenbewegung in Leipzig, in Mitteldeutschland, insgesamt in Jena, in Magdeburg denkt, dann ist das etwas, was mich der Bach-Kult, der zum 300. Geburtstag 1985, dieses Bach, ich glaube Bach-Händel-Doppeljahr sogar ausbricht. Ja. Also es gab immer, mein Großvater hat dort eine seiner letzten großen, das war ein Holzschnitt, ein Bach-Porträt, das hängt heute bei mir im Arbeitszimmer angefertigt zu 1985. Und es gab in der DDR, so kurz wie sie eben existierte, Schichtungen. Und auch die sich in Anführungsstrichen bürgerlich wähnten, haben Brecht vielleicht in einer anderen Art und Weise rezipiert, als das im Westen der Fall war. Und trotzdem gab es einen Kern an, nennen wir es vielleicht gar nicht bürgerlich, sondern an kulturellem Erbe, irgendwas zwischen Weimarer Klassik und den 20er Jahren, das auch der neue Staat nicht tilgen konnte. Vielleicht wollte er es auch in Teilen gar nicht. Aber das überlebt hat und das für viele Menschen, nicht nur die aus der Kirche, nicht nur die selber Künstler waren, schon ein Stück weit auch Heimat war. Und das kann ich für meine Großeltern sagen, das kann ich für meine Eltern, für meine Tanten sagen, die eben auch, wie gesagt, keine Oppositionellen waren, aber die gewisse Bücher, die in der DDR und die wir in der Schule gehabt haben, niemals in die Hand genommen hätten, sondern die einfach treu in der Klassik blieben, in einem Verständnis auch von Lyrik und Prosa, das sehr stark in die Weimarzeit, die konfessionellen Bezüge, wie gesagt, auch. Ich bin konfirmiert worden vor der Wende. Und das war ein Fundament, was in unserer Familie, aber nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen, auch denen, die viel engagierter waren als unsere Familie, immer vorhanden blieb. Und ich finde, ein wunderbarer Tupfer auch, um die Identität der Ostdeutschen eben korrekt auch einzuordnen. All das gab es auch.
So habe ich es auch verstanden. Es bringt gar nichts, wenn man versucht, Biografien jetzt abzutasten, sozusagen in diesem Polen dissident oder angepasst. Es gibt tausend Spielarten dazwischen. So habe ich es verstanden und habe es sehr gern gelesen. Andreas Möller, ich danke
Dankeschön.
Ihnen. Und ich verweise gern nochmal auf Ihr Buch. Am Rande Berlins lebt die Intelligenz. Klein Machno, mein Großvater und die Reklame fürs Volk, erschienen bei der Friedenauer Presse. Da wünsche ich Ihnen mit diesem Buch alles Gute und überhaupt weiterhin schöne Ideen für neue Publikationen. Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.